Tut mir leid, Frau Jörg, wegen der Ansage. Das ist mein Fehler gewesen. Katja und Joachim von der UMG sind am 9. April hier und nicht jetzt am 19. März. Am 19. März haben wir Kindersegnung. Unser Alexander kommt heute wieder aus dem Krankenhaus. Schon erzählt? Nein. Und lässt grüßen und bedankt sich für Gebet. Ihm haben sie eine Niere entfernt. Gott sei Dank zum rechten Zeitpunkt. Und er freut sich, dass Gott ihn mit zwei ausgestattet hat. Ich denke, das Wort letzten Sonntag war ein schweres Wort, hat uns alle wahrscheinlich zu schaffen gemacht. Mir hat es zu schaffen gemacht, auch während der Verkündigung. Es war eine Menge Druck vorhanden und auch Unruhe hier im Raum. Und ich habe phasenweise den Faden verloren, wurde abgelenkt. Und ja, ich neige dazu, menschlich das zu versuchen zu ergänzen, dann mit meiner Seele, mit Druck. Und das ist natürlich dann total daneben. Es ist aber ein schweres Thema gewesen. Wir müssen aber uns beschäftigen mit schweren Themen. Dann, das Schwere gehört zum Leben dazu. Und es ist gut, dass das Leben manchmal schwer ist. Und das ist auch gut, dass das Wort Gottes auch schwer ist. In manchen Situationen für uns alle. Wenn es nicht so wäre, wären wir nicht hier. Das Wort Gottes ist Wasser des Lebens, es ist Licht. Das sind die schönen Dinge, Eigenschaften des Wortes Gottes. Aber es ist nicht nur Wasser und Leben und Licht, sondern es ist auch ein Schwert. Zu Davids Zeiten wusste man, was ein Schwert bedeutet. Wir wissen es gar nicht mehr, weil wir nichts mit Schwerter zu tun haben. Ein Schwert schneidet ins Fleisch, tief ins Fleisch hinein. Und das tut weh. Aber das Wort Gottes ist nicht nur ein Schwert, sondern das Wort Gottes ist auch ein Hammer. Und wenn es Schwert und Hammer ist, würde ich am liebsten es rauslassen und über Wasser des Lebens und Licht und Kraft und Freude reden. Ich bin aber der Ansicht, dass es uns nicht gegeben ist, zu entscheiden, was wir verkündigen sollen oder nicht. Viele Pastoren stehen auf und ich habe selber früher getan, der Herr hat mir etwas aufs Herz gelegt. Und es war immer was Schönes. Und wir haben uns alle ja so schön gefreut. Und so wird das Leben oberflächlicher und oberflächlicher. Die Gemeinde wird zum Selbstbedingungslagen. Wir kommen, weil wir Erdbeeren mit Sahne kriegen. Das Wort Gottes ist ermutigend, aber zu Ermutigung gehört Ermahnung. Das geht gar nicht anders. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wir müssen bitten, auch füreinander, sollten das Frauen und Männer, Männer und Frauen in ihren Dienst in der Gemeinde, wo sie das Brot brechen müssen, dass es so getan wird, dass es Gottes Geist entspricht in der Situation. Und das ist wirklich nicht einfach. Paulus schreibt an Timotheus und sagt, dass er sich wünscht, dass Gott ihn befähigt durch den Heiligen Geist, das Brot so zu brechen, dass die Gemeinde gesund ernährt wird und wächst und stark wird. Hab das mal als Thema in der Baptistengemeinde in der Hohen Straße hier vor einigen Wochen. Und das war den einen Sonntag, war ich bei meinen deutschen Geschwistern, und den Sonntag danach war ich bei meinen spanischen Geschwistern oder einige Sonntage danach. Und da tauchte dann zum spanischen Gottesdienst ein lieber deutscher Bruder auf und hat gesagt, ich habe gehört, du kommst zum spanischen Gottesdienst, das ja direkt den Anschluss ist. Das eine ist von 10 bis 12 und das andere von 12 bis 13:30 oder so. Und meinte, ich habe dir was mitgebracht. Du kannst dich doch erinnern, wir haben nach dem Gottesdienst miteinander geredet. Und das ist ein Geschenk für dich. Es war so eine fast durchsichtige blaue Plastiktüte mit etwas Dunkles dran. Ich wusste nicht genau, was das ist. Er schob es mir in der Hand und ich packe es an und denke, warm und weich, was ist denn das? Und er guckt mich an. Vollkornbrot für dich, sagt der Peter, für die Vollkornkost. Wir müssen das Brot so brechen, dass es Vollkornkost ist. Wenn du in Indien nur Weißbrot isst, gehst du irgendwann nicht mehr zur Toilette. Bist du verstopft, bis es dir aus den Ohren rauskommt. Da funktioniert nichts mehr, es ist wirklich wahr. Ich weiß es nicht, womit es zusammenhängt, Klima, keine Ahnung, aber die Verdauungsorgane arbeiten nicht, wenn wir nicht gute indische Gewürze dazu bekommen. Und dann funktioniert plötzlich alles wieder und man freut sich. Ich weiß es nicht, wer hier unter Verdauungsprobleme leidet. Meine Mutter hat ihr Leben lang unter Verdauungsprobleme gelitten. Sie ist heute 94 und leidet immer noch darunter. Verdauungsprobleme. Und das quält sie, das ist nicht gut. Und wenn sie Verdauungsprobleme hat morgens, dann will ich sie nicht begegnen. Dann möchte ich auch ihr Gesicht nicht sehen. Und das ist doch bei uns als Christen auch so, oder? Wenn wir manche Christen sehen, denken wir, was ist mit denen los? Ich denke, Gott ist Kraft und Freude und Freiheit. Ich denke, der ist Erlösung. Die sehen ja so unerlöst aus. Es ist, weil wir keine Vollkost mehr bekommen. Und wenn es irgendwas gibt, was wir uns wünschen als Gemeindeleitung für diese Gemeinde, ist, dass wir dabei bleiben bei der Vollkost. Begleitet von das Wirken, den Wirken des Heiligen Geistes in unserer Mitte, beides. Das ist so wichtig. So war es ein schwerer Tag. Und es ging um Versöhnung, um Söhnung, Entsöhnung, egal was man es nennt. Und wir hatten gesehen, dass es nur durch das Blut Jesu. Wir meinen oft, es gibt ein Problem. Wenn wir sagen, ja, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und viele stoßen sich daran, haben Probleme mit solchen absoluten Aussagen. Ich sage euch, das ist noch gar nichts. Zu sagen, Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Noch viel mehr ist, wenn man sagt, es gibt Erlösung nur durch das Blut des Lammes. Und dass man das auch in dem Moment richtig begreift, was es eigentlich bedeutet, wenn man das sagt. Das Blut wird immer zum Problem. Blut ist etwas Schweres anzunehmen, etwas Schweres zu sehen und zu begreifen, dass wir als Menschen, wie wir in der Welt hineinkommen im physischen Sinn, auch blutbedeckt kommen wir geistlich bedeckt mit Schuld und Sünde. Deswegen sagt David, ich bin mit Blut bedeckt geboren als Sünder. Von Sündern gezeugt. Es muss Blut fließen. Und nur mit Blut geht das. Und das ist ein Problem. Und das macht uns zu schaffen. Und nicht nur intellektuell und emotionell, sondern da bewegt sich etwas Geistliches. Und deswegen war auch so viel Unruhe im Raum. Und bitte betet für uns. Die Arbeit des Dienstes, der Verkündigung, der Anbetung, des Rahmens in Gottesdienst, die Dienste drumherum, das ist alles nicht so schwer, nicht so einfach. Es ist ein Schwimmen gegen den Strom. Auch innerhalb des Leibes ist es ein Schwimmen gegen den Strom. Ich hoffe, ihr liest euer Bibel, aber neulich hat mir, ich lese Idee, da sind auch gute Ideen drin. Topic hat mir Uschi vor ein paar Tagen gegeben. Ich denke, man muss ich mir auch bestellen. Da gibt es ja so viele Brüder, die so glauben wie du. Das ist ein Trost, eine Ermutigung, die irgendwo Gefahren erkennen und sehen, die du siehst heute innerhalb der evangelikalen Bewegung, solche gewaltige Probleme, wo Männer Gottes in Anführungsstriche, Männer, die wir alle annehmen, die Männer, die wir alle hören, Männer, die im Fernsehen sind, bekannte, nüchterne, evangelikale Verkündiger in Frage gestellt werden von Männern Gottes, die das Wort kennen und das, was sie verkündigen, prüfen anhand des Wortes. Und betrübt schreiben sie Artikel und sagen, wir verstehen die Welt nicht mehr. Das, was unser Bruder da predigt, klingt wie das Evangelium, aber eigentlich ist es Selbstverwirklichung und Selbstverherrlichung. Wenn Gott will es nicht zulassen. Wenn wir es aber zulassen, wird das ganze Leib Verdauungsprobleme bekommen. Ich lese euch eine Bibelstelle ganz schnell und mache dann Schluss mit dem Thema letzte Woche und wir machen dann weiter. Einfach ein paar Verse, ich sage euch nicht, wo sie sind. Sechste Buch Mose. Siehe, sagt der Herr, Amos, Kapitel 8, siehe, damit hier keiner unnötig ins Zweifeln kommt, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott, der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht ein Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, nach Vollkornnahrung. Nach dem ganzen Evangelium. Wie Paulus sagt, den ganzen Rat Gottes, sagt Paulus. Ich habe nicht aufgehört, euch den ganzen Rat Gottes, das sagt er in seinem Tod, das ist das, was ihm Frieden gibt. Dass er den ganzen Rat Gottes verkündigt hat. Nur das, nur aus diesem Grund kann er sagen, Herr, jetzt kann ich zu dir. sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, vom Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und es doch nicht finden. Die Zeiten kommen, Geschwister. Die Zeiten kommen nicht, die Zeiten sind schon fast da. Und aus diesem Grund, zurück zum Anfang, ist es schwer, wenn man sich dafür entscheidet, gegen den Strom zu schwimmen und das ganze Wort zu verkündigen. Bitte vergibt mir. Ich möchte euch das Leben nicht schwer machen. Ich möchte es mir nicht schwer machen. Und ich weiß, Gott will das auch nicht. Bitte betet in solche Situationen wie letzte Woche. Lasst uns füreinander beten und einander segnen, dass Gott es uns gelingen lässt, dass sein Wort hier in dieser Gemeinde gepredigt wird, wie es steht, ohne und aber und ohne Zu- oder Abzüge. Verflucht ist der, der etwas wegnimmt. Nicht nur hinzutut. Wir sind immer beim Hinzutun. Ja, das steht nicht in der Bibel, das verkündigt ihr. Ja, ja, glauben wir auch dran. Das ist doch gut. Da ist es aber nicht, der was wegnimmt. Und das Wegnehmen kann noch schlimmer sein, als das Hintun. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen und wir bitten dich einfach, dass du uns segnest mit deiner Freiheit. Brich du das Brot, segne uns, heile, richte du uns auf, veränder du uns nicht nur unser Denken, sondern das oder dem, was wir sind, Herr. Verändere uns durch dein Wort. Wir bitten das in Jesus' Namen. 3. Mose, Kapitel 21. Das ist hier die Ordnung für die Priester, diese Kapitel, die zwei Kapitel, die jetzt kommen, 21 und 22. Und der Herr sprach zu Mose: Sage den Priestern, den Söhnen Aarons, und sprich zu ihnen: Ein Priester soll sich an keinen Toten seines Volkes unrein machen, außer an seinen nächsten Blutsverwandten, an seine Mutter, an seinen Vater, an seinen Sohn, an seine Tochter, an seinen Bruder und an seine Schwester, die noch Jungfrau und noch bei ihm ist, die keines Mannes Frau gewesen ist, an deren Leiche darf er sich unrein machen. Sonst soll er sich nicht unrein machen an irgendeinen, der ihm zugehört, unter sein Volk, er würde sich entheiligen. Hier ist die Ordnung für die Priester, vor Aaron, für Aaron, seine Brüder und deren Frauen und Kindern, für dieses ganze Volk, das Priestervolk. Sie sollen sich nicht verunreinigen an eine Leiche, an jemand, der tot ist. Das müssen wir jetzt nicht so sehen, wie es im alten Bund da steht, sondern im neuen Bund. Uns wird gesagt im Neuen Testament, dass letzten Endes Sünde immer den Tod als Frucht hat. Das Ende der Sünde ist Tod. Tod stellt hier in diese Situation Sünde, das Unreine. Der Sünde soll ist der Tod. Das ist richtig auf Deutsch? Der Sünde Tod ist, der Sünde soll ist Tod. Das Priestervolk muss begreifen, dass es sich rein halten muss. Gott in dem Ganzen, in der Ordnung, in dem Gesetz ist geduldig und barmherzig. Er sieht, dass Menschen Menschen sind. Sie Sie sieht ihre Schwächen, Unzulänglichkeiten, Anfechtbarkeit und kommt ihnen entgegen und sagt, okay, für deine Familie, okay. Innerhalb der Familie, okay, darfst du. Du musst dich aber reinhalten, fern von allem, was unrein ist. Wir sagen uns, okay, was hat denn jetzt das Ganze hier mit Priester? Das ist doch eine Sache des Alten Bundes. Wir sind doch keine Priester. Es gibt doch keine Priester in einer evangelikalen Gemeinde. Was wollen wir mit Priester? Priester sind in irgendwo orthodoxen Kirchen. Lass uns mal gucken einfach. Wir haben es zwar berührt, die ganze Sache mit Priesterschaft im Neuen Testament. Das Neue Testament nimmt Stellung dazu. Offenbarung. Ein Buch, das wir alle gut kennen, oder? Und gut verstehen. Wir haben das als Gemeinde schon hinter uns und ich habe da jemanden, der hört sich die Kassetten nochmal an und sagt, Mann, das mit der Offenbarung, das war gut. Und bevor wir überhaupt losgelegt haben, ging mir die Muffe, sage ich euch. Ich hatte so eine Angst davor. Brauchen keine Angst vor der Offenbarung zu haben. Das ist genau wie alle anderen Bücher der Bibel, sie ist sogar noch besser. Selig ist der, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Das ist das, was in der Offenbarung steht, betrifft dieses Buch, der Offenbarung. Die Offenbarungen sind ein Segen Gottes. Gesegnet, selig ist der. Gesegnet ist der, der darin liest. Wollt ihr gesegnet werden, betet und liest in der Offenbarung. Das ist ein gesegnetes Buch. Und hier in Offenbarung, in Kapitel 1, Vers 5 und 6, lesen wir über Priester im Neuen Bund. Ich sage bewusst immer wieder Neuen Bund, weil wir immer Neuen Testament sagen und wir denken, damit ist die Hälfte der Bibel gemeint. Die zweite Hälfte der Bibel. Nein, das ist das Neue Bund. Und wir sind im Neuen Bund. Das Alte Bund und Neue Bund. Es ist genau dasselbe wie Alt und Neuen Testament. Für uns also, diejenigen, die im Neuen Bund sind, im Neuen Testament leben, da sind wir. Bedeutet Priesterschaft, Vers 5 von Kapitel 1, und Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge der Erstgeborenen von den Toten und der Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Und uns zu Königen, wodurch? Durch seinen Blut, zu Königen und Priestern gemacht hat. Was steht in der Elberfelder? Auch so, glaube ich, ne? Ja. Vor Gott, sein Vater, ihm sei Ehre. Wir sind Priester. Du und ich, egal wie alt, egal wie schlau, egal wie lang, egal wie breit, egal wie kurz, egal wie krumm, egal wie gerade, sind alle Priester. Wenn wir Aarons Kinder, und das steht ganz deutlich hier im Kapitel 21, waren alle, auch diejenigen, die Fehler hatten, die kurze Arme, lange Füße, oh Beine, auf Englisch sagt man cockeyed, wie heißt das? So, wenn man schielt. Egal. Völlig egal. Sie waren alle Kinder Aarons und haben alle am Tisch gegessen von dem, was geopfert wurde, was dem Priester. Denn wir sind eine Familie von Priester. Aarons Familie lebten von Gott, in Gott vertrauen. Die hatten keine Berufe, die hatten keine Einkunft, die hatten keine Versicherung, die hatten keine Altersversorgung, die hatten keine Krankenkasse. Die hatten nichts, die haben nicht einmal etwas verdient. Null. Die haben von dem gelebt, was das Volk Gott brachte. In vollkommenem Vertrauen auf Gott. Die hatten für sich nichts und lebten nicht für sich, sondern für das Volk. Die gingen ein und aus zum Herrn. Die gingen ein, um beim Herrn zu sein und von ihm zu empfangen, kamen heraus, um für den Volk da zu sein. Sie waren für Gott und für den Volk da. Für sich waren sie nicht da. Sie waren ein Volk, das Gott geweiht war. Sind wir Priester oder sind wir keine Priester? Gehen wir ein und aus für Gott und andere? Oder wofür gehen wir ein und aus? Du sagst, okay, das ist dieses komplizierte prophetische Buch. Wir wollen es nicht überziehen. Okay, machen wir nicht. 1. Petrus 2. Hier ist es ja ebenso deutlich. Wollte gerade sagen, noch deutlicher. Kann ja sein, weiß ich nicht. 1. Petrus Kapitel 2. Wir lesen einfach, weil ich so gut im Lesen bin. Ich hoffe, ich habe es richtig. Nee, wisst ihr, ich bin hier. Hier ist es 1. Petrus 2, aber ich bin in 1. Timotheus 2, deswegen finde ich das nicht. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen Lauteren. Wisst ihr, wir hatten letzte Woche über Heiligung. Heiligung ist unser Leben Gott weihen, mit ihm leben, uns nach ihm ausstrecken. Etwas lassen, aber für dem, was wir hinter uns lassen, müssen wir etwas Neues ergreifen, sonst stürzen wir ab in der Leere. In die Leere. Ha? Leere. Das ist doch ein italienisches Pfund, oder? Nein. Ja. Wir stürzen ab, wir haben Mühe, weil wir zwar versuchen, etwas hinter uns zu lassen, wir strecken uns aber nicht danach aus, was da vorne ist. Unsere Seele hungert und durstet nach dem lebendigen Gott. Und die Welt loszulassen genügt nicht. Wir müssen uns ausstrecken nach Gott. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Ich kann zu Hause nicht genug Milch kaufen. Ich halte mindestens 3-mal in der Woche und kaufe 12 Liter Milch ein. Und wenn es morgen keine Milch gibt, frische Milch von Penny, dann ist meine Frau sauer. Das ist so. Und das ist etwas, was meine Frau heilig ist, und das ist ihre Milch. Und wenn nur noch einen halben Liter da ist, dann Finger weg! Die Kinder wollen Cornflakes essen, ne? Milch ist eine gute Sache, sagt mir meine Frau. Ich mag lieber Bier. Das wird hier alles aufgenommen. Damit ihr durch sie zunehmt. Seht ihr das? Ist es Milch? Ist es Vollkornbrot? Was passiert? Es geht über in Fleisch und Blut. Das, was wir einnehmen. Es geht nicht nur direkt durch. Das, was durchgeht, direkt durchgeht, ist nicht mehr zu gebrauchen. Nachdem alles Wertvolle entzogen ist und im Körper geblieben ist. Damit ihr durch sie zunehmt. Das ist doch unser aller Problem, dass wir zunehmen. Da ihr ja Geschmack habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu den lebendigen Stein, der vor dem Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Wir werden verworfen, wir werden komisch angeguckt. Aber unser Meister doch auch, vergiss das nicht. Jesus war auch für die religiösen Theologen, Wissenschaftler, Bischöfe, Pharisäer, Sadduzäer, ein Heini. Wir dürfen das nicht vergessen, er hat schwer gehabt. Er ist auch sein ganzes Leben gegen den Strom geschwommen. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft. Zu Opfern geistliche Opfer. Also hier haben wir Dienst, ne, des Priesters. Wir sind Priester und wir opfern, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in die Schrift, siehe, ich liege in Zion ein auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für den Ungläubigen aber der Stein, der die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Das Wort Gottes verärgert doch die ganze Welt. Aber nicht nur die ganze Welt. Inzwischen verärgert das Wort Gottes die evangelikale Szene. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid, und hier haben wir das, das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Ihr seid die Söhne Aarons. Ihr seid nicht nur Israeliten nach dem alten Bund, nach dem alten Testament. Nein, ihr seid die Sahne. Ihr seid die Söhne Aarons. Ihr seid nicht alle einwandfrei. Wenn wir den Text lesen, den wir jetzt gerade haben, werden wir sehen, viele Macken. Wir haben doch alle Macken. Aber wir sind alle Kinder Gottes mit unseren Macken. Wir sitzen an einem Tisch und essen vom selben Brot wie Aaron. Wir sind Söhne und Töchter Abrahams, aber auch Aarons in diesem Sinn. Die er einst nicht ein Volk ward. Nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber im Gnaden seid. Dazu könnte man auch viel sagen. Also zurück zum Text. Wir sind Priester. Priester, die zuerst, bitte vergisst es nicht, wenn wir nicht zuerst zu Gott gehen, haben wir nichts zu suchen bei den Menschen. Ich musste das lernen ganz am Anfang meines Weges als Christ, auch als Missionar. Und muss es immer wieder lernen, immer noch heute dieselbe Lektion. Zuerst zu Gott und dann zum Menschen. Wenn Probleme sind, bin ich sofort da und suche einen Fachmann. Ich bin in unser frommes Telefonbuch und suche, wer kann mir Rat geben zu diesem Bereich innerhalb des Glaubenslebens? Wer ist ein Fachmann? Ein Fachmann ist oft nicht besser als ein Flachmann. Das ist doch eine Beleidigung für unser Vater, wenn er sagt, ich bin euer Vater, Kinder, ich habe euch gezeugt, ich kenne euch, kommt doch zu mir und wir gehen irgendwo hin und kommen nicht zu Gott. Wir müssen zu Gott. Das ist Gott ehren, Gott zuerst suchen. Das ist Unglaube, wenn wir nicht zuerst zu Gott. Welchen Vertrauen? in den Text, den wir gelesen haben letzte Woche, sagt, verachtet nicht Menschen mit grauen Haaren, ihr junge Leute. Das ist grundsätzlich der Halt. Gott ist alt. Was soll, er versteht die Probleme meines Lebens. Gott ist groß, ich bin klein. Nein, Gott ist ganz klein geworden in Jesus. Das ist der Grund, warum er gekommen ist als Baby. Damit wir begreifen, dass er alles sieht und alles versteht. Nein, nicht nur das, sondern er hat mitgelitten. Gott hat gelitten, wie auch wir in Jesus Christus. Er versteht uns hundertprozentig. Warum? Weil er mitgelitten hat. In allen Dingen steht da in Hebräer. Wie wir. Er versteht dich. Er versteht mir. Und wir als Priester müssen wie unser Herrn, wie unser hoher Priester, wie unser Aaron des neuen Bundes verstehen das Leid. Wir müssen zu Gott hinein eine Antwort bekommen und herauskommen und mit dem Volk leiden und ihnen das Brot brechen. Jeder von uns. Nicht nur der Pastor am Sonntag, der Hauskreisleiter am Dienstag und jemand anders am Mittwoch. Nein, wir müssen das alle. Das gehört zum Handwerk. Wer das Wort Gottes nicht kennt und nicht auslegen kann, erfüllt seinen wunderbaren Auftrag, seine ehrenhafte Berufung nicht. Die ersten Verse also von Kapitel 21 von dritte Buch Mose, Geschwister, sind ein reines Leben, halt euch fern von allem, was unrein ist. Wir hatten da vor einer Woche in Kapitel 19 gelesen, in Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Da gibt es noch ein wunderbares neutestamentliches Wort im dritten Buch Mose. Müsst ihr euch das mal reintun. Guckt doch mal in denselben Kapitel, in Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein Mensch, der heilig ist, ein Mensch, der Gott nah ist, liebt andere bereits so sehr, liebt jemand anders so sehr, wie er sich selbst bereits schon liebt. Habt ihr mich verstanden? Nein, ne? Ich weiß, schwer zu verstehen. Nicht, weil es schwer ist, sondern weil ich zu blöd bin, es zu artikulieren. Ich liebe mich. Du kannst Gift drauf nehmen, dass ich mich liebe. Und jeder, der hier nicht bekloppt ist, liebt sich. Wir müssen das nicht lernen. Ich sehe meine Kinder jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend. Und dann zum Schrank, ne? Welches Brot? Ja, das, was ich will doch. Das Brot, das ich mag, wie ich aussehe, was ich bekomme, wo ich hin will. Erzählt mir doch nicht, dass wir lernen müssen, uns selbst zu lieben. Papalapap. Es ist armselig und es tut mir im Herzen weh, wenn ich sehe, dass Christen sich verführen, so ein Scheiß zu glauben. Es gibt die Ausnahme, Menschen, die wirklich, wirklich echt arm dran gewesen sind und eine verstörte Beziehung zu sich selbst. Es gibt sowas. Mann, das ist aber eins unter tausend, glaubt es mir. Guck mal, alt und grau, glaubt es mir. Was ist Heiligung? Gott nahe kommen. Was passiert, wenn ich Gott nahe komme? Da werde ich doch wie Gott. Ich liebe andere und bin Tag und Nacht für andere da. Ich werde nachts wach, dann denke ich doch nicht an mich. Ich denke an meine Frau, an meine Kinder, an meine Geschwister, an meine Gemeinde, an meine Geschwister in Indien, die hungern. Warum? Weil ich so bin? Nein, ich bin wie mein Papa geworden. Es hat sich was geändert. Da bin ich nicht mehr auf dem Thron, da ist Jesus da. In meinem elenden Herz. Also, fern von der Sünde, heißt bei Gott zu sein, heißt die ganze Welt zu lieben. Ah, ich habe mich so gefreut, die Jugend steht auf, wir singen einen Chorus da. Stefan, ich weiß gar nicht mehr, es ging darum, dass andere Menschen seine Liebe in uns sehen, damit sie sich bekehrt. Mann, Halleluja! Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und nicht nur für die Jungen, die es bereit tun, sondern für die Alten, die es vergessen haben. Und ich bin der Älteste. Es geht weiter. Hineingeboren, ganz natürlich, okay, kein Verdienst. Hineingeboren, wir sind Kinder Aarons. Meine Kinder können nichts dafür, dass Gabi Mutti ist und Peter Papa ist. Die sind Opfer, diese wunderbare Wahrheit. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Kinder Aarons, wir sind Jesus Geschwister. Es ist uns geschenkt worden, da können wir nichts für. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist auch keine Verpflichtung, Geschwister. Bitte kein Gesetz rein, ich muss dies und das machen. Es ist keine Verpflichtung. Es ist ein Vorrecht, Kind Gottes zu sein. Es ist die größte Ehre, die es überhaupt gibt. Priester sein ist etwas Wunderbares. Wenn man die Priester heute sieht, doch weltweit, oder? Also, ich weiß nicht, wie viel. Ich habe selten einen fröhlichen Priester gesehen. Klage, ich will wirklich nicht negativ. Werde immer wieder ermahnen, Peter, du bist so negativ. Aber Priester, wenn jemand Priester, sehe ich ein blasses Gesicht, glatt geschoren, ein schwarzes Kleid und ein geknicktes Schauen nach unten und, ich weiß es nicht, irgendwie sich durch das Leben schleifen. Das ist nicht Gott. Das hat nichts mit Religion im Gottessinn oder Frömmigkeit. Gott ist aufrecht, voller Freude und Kraft, Licht, Hoffnung, Reichtum, Farbe, Musik. Alles, was schön und herrlich ist, auch das ganz Natürliche, das ist Priestertum. Ich kann mich nicht damit brüsten, es ist kein Verdienst. Es ist keine Verpflichtung, die mir zu schwer ist. Nein, es ist ein Vorrecht, ein Priester zu sein. Vers 7, sie sollen keine Hure zu Frau nehmen, noch eine, die nicht mehr Jungfrau ist oder die von ihrem Mann verstoßen ist, denn sie sind Heilige ihrem Gott. Gott geweiht, du und deine Frau. Damit wir hier vom Alten Testament loskommen und das geistlich sehen, neutestamentlich. Hure ist jemand, der untreu ist, der Gott nicht im Sinne hat, der Gott auch nicht treu bleiben kann oder aber auch will. Heirate nicht eine Frau, wenn du nicht weißt, als Priester, dass sie auch Gott vom ganzen Herzen folgen will, vom ganzen Herzen lieben will, ihr Leben opfern will, genau wie du. Das, mehr bedeutet das nicht im Neuen Testament. Priester, such dir eine Priesterin. Mehr ist das gar nicht. Und das ist so wichtig, wir gucken so nach außen, auch als Christen heute, oder? Wir gucken immer, wie passen die Jeans bei der, wie intellekt ist sie, wie trägt sie ihre Brille, hat sie schöne, lange brunettfarbene Haare, wie geht sie nicht? Hat Papa Knete, mein zukünftiger Schwiegervater, ist sie studiert? Da gucken wir doch hin, oder? Ob sie Jesus lieb hat, tief im Herz, das interessiert uns eigentlich nicht als Christen, oder? Nur das Äußere. Das Herz muss stimmen. Das muss eine Frau sein, die ihr Meister liebt und sich mitopfern möchte. Sonst gibt es Reibereien und Streitereien später. Das ist so wichtig. 9, Vers 9. Wenn ein Priesters Tochter sich durch Hurerei entheiligt, so soll man sie mit Feuer verbrennen, denn sie hat ihren Vater entheiligt. Das hier heißt lediglich für uns heute, so brutal wie es klingt, für uns im neuen Bund bedeutet das du und dein Haus. Die sollen den Herrn dienen. Paulus schreibt an Timotheus und sagt, hey, Ältesten, such sie dir aus. Das sind die mit Frauen, die sich freuen, die sich entfalten in der Gemeinde, die frei sind. Und Kinder, die gehorsam sind, die in der Ordnung Gottes leben. Du und dein Haus muss stimmen. Eine Frau als Priesterin und kleine Priester als Kinder. Die Frucht muss zu sehen sein. Die Frucht muss man sehen. In dein Leben als Priester. Dann am Anfang steht ja, ein Priester soll sich an keinen. Das hätte hier mit ein Verhalten. Nicht mit Erkenntnisse, Geschwister, sondern das Tun. Mein Leben zeugt davon, dass ich ein Sohn Gottes bin, dass ich ein Königskind bin, dass ich ein Priester bin. Und meine Kinder werden es auch. Die Verse, die da kommen, da geht es einfach um die Söhne und ihre Macken, Fehler, körperliche. Sie dürften zwar von dem, was Gott geweiht wurde, essen, am Tische Aarons und seine Brüder als Familie. Sie dürften aber nicht hinein, weil sie Macken hatten. Das muss man auch geistlich sehen. Wenn Macken sind, was mache ich? Nehme ich das Blut Jesu und wasche mich in diesem Bild der Priesterschaft, in diesen Kapiteln drin. Durch das Opfer, es wird geopfert, gereinigt und dann kann ich hinein. Das, was an Anormalität, an Unreinigkeit da ist, an das, was mich verhindert, einzutreten, das wird weggespült und gewaschen. Und hier werden diese ganzen Macken einfach aufgezählt in den Versen, die da kommen. Kapitel 22. Jetzt ist es nicht mehr der Priester, sondern das, was der Priester bringt. Okay, wir machen einen Sprung zu Vers 17. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und alle Israeliten, wer aus dem Hause Israel oder von den Fremdlingen im Israel sein Opfer darbringen will, es sei auf ein Gelübde hin oder aus freien Willen, was sie dem Herrn als Brandopfer darbringen, damit es euch wohlgefällig mache, soll es ein männliches Tier sein, ohne Fehler. Das heißt lediglich das Beste. Wir wissen im Neuen Testament, dass Jesus sagt, Mann wie Frau sind das Beste. Im Alten Testament steht es anders. Gott hat seine Meinung nicht geändert, nur er hat sich auf andere Weise im Alten Testament offenbart. Damit es euch wohlgefällig mache, soll es ein männliches Tier sein, ohne Fehler, von Rindern oder Schafen oder Ziegen. Alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht opfern, denn es wird euch nicht wohlgefällig sein. Nur das Beste für Gott. Mehr bedeuten diese Verse nicht. Nicht das Zweitbeste. Und wenn jemand ein Dankopfer den Herrn darbringen will, um ein Gelübde zu erfüllen oder aus freien Willen von Rindern oder Schafen, so soll das ohne Gebrechen sein, damit es wohlgefällig sei. Es soll keinen Fehler haben. Ist es blind oder hat es ein gebrochenes Glied oder eine Wunde oder ein Geschwür oder Krätze oder flechten, so sollt ihr das dem Herrn nicht opfern und davon kein Feueropfer bringen auf dem Altar des Herrn. Also wenn ihr bringt, bringt das Beste. Das tun wir doch Männer für unsere Frauen, oder? Es muss von Sabatini sein. Es muss von Chanel sein. Oder? Ihr kennt euch besser aus. Ich kenne mich nicht aus. Na? Es gibt eine Geschichte, die will ich euch erzählen. Geschichte eines Viehzüchters. Es ist eigentlich eine bekannte Geschichte, zumindest in der englischsprachigen Welt. Ein frommer und reicher Bauer kamen eines Morgens also plötzlich in der Küche hineingelaufen, hineingestürzt, regelrecht zu seiner Frau und sagte: Hertha, Hertha, stell dir vor, der Herr ist so gut. Die Lisa, doch die große, dicke Lisa, sie hat zwei Kälber bekommen. Oh, preis den Herrn. Halleluja, Gott ist gut. Dann sagt dann der Hermann, Herthas Mann, der Bauer. Hermann sagt, ja, weißt du was, ich hab's auf dem Herz, Hertha. Wir weihen eine von den beiden dem Herrn. Der ist so gut. Oh, Hermann, das ist eine gute Idee. Wirklich. Oh, ich freue mich so, dass du den Herrn am Herzen hast. Ja, gut. Ja, und Hermann, dann welche soll es sein? Och, die sind noch so klein, man erkennt das gar nicht. Die sind ja Zwillinge, zusammen geboren, die sind gleichfarbig und so. Ist ja auch nicht wichtig. Hauptsache, wir wissen, wir haben einen den Herrn geweiht. Naja, ein paar Tage gehen vorbei und dann stürzt wieder der Hermann hinein in der Küche morgens und sagt: Hertha, Hertha, stell dir vor, grausam, des Herrn Kalb ist gestorben. Erkennst du dich wieder? Ich bin zwar sehr weit aus einem frommen Leben gegangen, sehr tief eigentlich in Problemen hinein, aber ich bin fromm erzogen worden, ein frommes Zuhause, und ich weiß ganz genau, wie es war unter den frommen Missionaren. Alle unsere Freunde waren Missionare, Missionarsfamilie. Ich kannte nichts anderes als Frommes, und ich hörte die Geschichten, wie es so war. Eltern, was sie sich wünschten von den Kindern. Ja, mein Sohn, der will Medizin studieren, und ja, meine Tochter, ja, sie wird Ärztin, und ja, der Kleine, also der wird auch wahrscheinlich Architekt, der ist unheimlich gut, ne, in Mathematik, und die Kleinste, weiß ich nicht, also ich denke vielleicht Missionarin oder so. Sie hat eigentlich keine Begabung. Oder ja, der dritte Sohn, der war nie gut in der Schule. Ja, wir schicken ihn zur Bibelschule. Der könnte ja den Herrn dienen. Du, so denken die Frommsten, ich sag's euch. Was ist denn das? Seht ihr, wir wollen es richtig machen und wir machen es falsch, oder? Wir entdecken diese Gesinnung versteckt. Seht ihr, warum der Prophet sagt, euer Herz ist ein finsteres Loch und es will euch betrügen. Es ist ein trügerisches Ding. Verlass dich bitte nicht darauf. Verlass dich auf den Herrn. Stell dir das Wort Gottes. Stell dich den Heiligen Geist. Lass es zu, dass er aufdeckt und dir zeigt, wie es eigentlich in dir ist. Diese Gefahren sind in uns verborgen, diese Neigung, das ganze Denken. Auch als Priester, hier geht es beim Priester nicht, was lehrst du, was hast du für Gaben und Fähigkeiten. Das geht hier bei dem Priester, wer bist du, was bist du, was sehen die anderen in dein Leben, darum geht es. Jesus selbst sagt, und hiermit mache ich Schluss, Jesus selbst sagt, das ist mir nicht so wichtig, wie viel du weißt. Für mich ist es wichtig, dass du das bisschen, was du kapiert hast, dass du es tust. Das ist mir so viel wichtiger. Da gibt es eine wunderbare Geschichte und damit machen wir jetzt Schluss, damit wir sehen, welche Herausforderung es war für die Priester und welche Herausforderung es für uns ist, im Neuen Testament als Priester zu leben, was Jesus sich eigentlich wünscht. Darüber lesen wir in Kapitel 12 von Matthäus. Kapitel 12 zum Ende hin. Die Situation ist so, Jesus ist unterwegs und wie immer sind 1000 Menschen um ihn herum. Und diesmal ist er in ein Haus rein und es passt kein Mensch mehr rein. Es ist proppenvoll. Seine Mama aber und Geschwister, da Jesus ja auch Geschwister hatte, er hatte Schwestern und Brüder. Eine davon war ein Jünger, Jakobus, der Bruder von Jesus. Jesus war ein ganz normaler Mensch, war Tischler. Sein Stiefvater war Josef, seine Mutter war Maria. Und es war die beste Mutter auf Erden, dennoch hatte sie ihre Schwächen. Sie war nicht heilig, wie manche Kirchen uns es weismachen wollen. Wir lesen die Geschichte. Als er noch, Vers 46 von Kapitel 12 von Matthäus, als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen. Die wollten mit ihm reden. Warum steht nicht Schwestern? Weil Schwestern eben nicht steht, weder im Alten noch im Neuen Testament. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Also, wenn ich eine Veranstaltung gehabt hätte, ein Heilungsgottesdienst und ein Vortrag, dann würde ich doch meine Eltern, also bitte, Petra, mach Platz. Das wäre meine Haltung. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach, sie kamen nicht einmal ins Haus. Sie standen davor, also seine Mutti, seine Mama. Und Jesus liebte seine Mama, wie du deine Mutter noch nie geliebt hast. Mit einer reinen, starke, innige Liebe. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Das sind harte Worte. Das wird seine Mutter hören. Und das werden seine Brüder und Schwestern hören. Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe, da ist meine Mutter. Und da sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut, meines Vaters, zurück zu unser Thema, der Priester muss tun, sein Leben muss zeugen davon, dass er ein Sohn Aarons ist, im Alltag. Denn wer da den Willen tut, meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Bitte schön, er unterstreicht es. Das muss doch wehgetan haben, oder? Gott hat keine Respect of Persons, kein Ansehen der Person ist das deutsche Wort. Gott hat kein Ansehen der Person, das müssen wir begreifen. Gott ist ein gerechter Richter. Ich denke immer, ja, Gott kennt mich. Und ja, klar kennt er mich, weil ich mich selber so gut kenne. Ne? Ich bin immer im Mittelpunkt. Ja, weiß nicht, wenn er noch kennt oder wie gut er den kennt oder die kennt. Aber mich kennt er doch gut, weil ich bin. Ne? Und ja, der hat mich lieb. Und ja, nee, Gott ist kein Ansehen der Person. Gott ist ein gerechter Richter. Er merkt da überhaupt keine Unterschiede. Nicht einmal bei seiner eigenen Mutter Maria und seinen Schwestern und Brüdern. Er sagt, wisst ihr, wer meine Familie ist? Vater, Mutter, Schwester, Bruder. Das heißt, mit dem ich eines Fleisches bin, eines Geistes bin, sind diejenigen, die tun. Das, was ich sage oder das, was mein Vater sagt. Das ist der Maßstab und es gilt für uns alle. Und oft bin ich so betrübt, wenn ich sehe, wie es sich in mein eigenes Leben hineinschleicht, dass ich für mich mit einem Maßstab messe und für meinen Bruder mit dem anderen Maßstab. Gott hat kein Ansehen der Person, Geschwister. Das geht nicht. Wir sind als Ältestenschaft nicht eine Elite-Clique, die von der Gemeinde verlangen, sie sollen das tun. Die Mitarbeiter, sie sollen das und das machen. Und wenn ich aber denselben Maßstab bei mir anlege, merke ich, oh. Ich verlange von meinen Geschwistern Dinge, die ich selber nicht tun. Das kannst du nicht machen als Priester. Es gibt einen Maßstab. Jesus ist da treu und gerecht und wir müssen es auch sein. Jesus sagt, wehe ihr, euch Älteste, Prediger, Lehrer, Sadduzäer, Pharisäer, Schriftgelehrten, die ihr Dinge dem Volk lehrt und eine Last auferlegt, die ihr selber nicht tragen wollt. Als Priester müssen wir, als Priester, Söhne und Töchter, müssen wir so sein wie unser Vater. Die Natur. Wir müssen so leben, dass die Welt sieht, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das, was überzeugt. Das ist das, was Gott in uns sucht. Das ist das, was Gott will. Dass wir wahre, wahrhaftige Priester sind. Und nicht die Priester, die dann Jesus hier einige Jahrhunderte später begegnen wird und zerreißen wird in der Luft. Warum? Die Priester waren nicht mehr das, was sie hätten sein müssen. Jesus, es ist spät geworden, wie sonst immer. Die Luft ist auch dünn im Raum, wie sonst immer. Wir bitten dich, Herr, dass wir begreifen, welch eine Berufung wir haben als Priester und mit dieser wunderbaren Berufung, die wir haben als deine Kinder, Könige und Priester, dass wir Vorbilder sind, dass Menschen dich in uns sehen können, dass wir nachfolgen, wie du es getan hast, wie deine Jünger es getan haben, wie Paulus es getan hat. Wir bitten dich, Herr, dass du dich uns erbarmst und hilfst, dass wir ganze Sache machen, dass wir nicht nur die schönen Dinge in dein Wort suchen, sondern dass wir alles mitnehmen, denn alles, was du gesagt hast, ist wahr.